Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und mir gegenüber virtuell sitzt mal wieder Kevin.
Hey, moin. Moin, na?
Wenn ich dich jedes Mal sehe und deine Frisur, denke ich jedes Mal, ob ich dir mal einfach eine Kappe schicke oder ob das wirklich gewollt so ist, dass du quasi mit diesem Mob da auf dem Kopf immer so auftrittst.
Und ich sehe hier gerade so deine Kappe und ich sehe, dass sie nicht perfekt zentral ausgerichtet ist. Also der Mitte deines Schirms ist nicht genau über der Nase. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das schon ein gewollter Winkel ist. Hip-Hop ist eine sehr eitle Kultur. Und vielleicht hast du den Schirm extra so ein bisschen schräg auch aufgesetzt, um dich vielleicht 2 Jahre jünger zu machen. Ich habe aber den Eindruck, dass es eher 2 Jahre nach oben, also oben drauf sitzt.
Dann. Dankeschön. Das ist jetzt gleich heute Morgen schon, sehr gut. Dazu muss man zuerst sagen, dass ich ja immer noch ein Träger von hier New Era 5950, also den Fitted Caps bin, damit bin ich ja eh out.
Ja.
Das werde ich auch gnadenlos mit dem Schirm und so weiter durchziehen. Auch deswegen bin ich ja out. Schöne Grüße an dieser Stelle an jeden. Das braucht ihr mir nicht zu erzählen. Ist wunderbar. Ihr seid alle cool mit den neuen Caps. Viel Spaß damit. Ich bleib trotzdem bei denen hier. Und dass ihr dann schräg sitzt, fällt mir auch immer auf, gerade im Video. Das nervt mich dann auch immer ein bisschen. Aber durch diese Spiegelverkehrte kriege ich es nicht richtig geregelt. Also musst du damit leben, dass ich es so ein bisschen. So, das geht aber, glaube ich. Aber ich habe heute Themenkappe genommen, weil es die einzige Mannschaft, die gewonnen hat bisher. Bundesliga ist übrigens ein hartes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir da cool. Also, guck mal, lass uns eigentlich nicht das, aber ich möchte nur einen Satz von dir. Wie war es für dich, Derby-Sieg?
Schönes Testspiel gewesen.
Ja, ne?
Hat Spaß gemacht. Ich hatte gar keine Lust. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das so aus Pflichtbewusstsein guckst, Fußball, aber ich hatte echt, es juckt mich nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich Kickbase nicht mehr weiterspiele, weil ich gar nicht so den Ehrgeiz mehr habe. Und ich weiß nicht, also, aber dann habe ich gemerkt, also ich habe mir die Spiele nicht angeguckt, also live, aber dann dachte ich auf einmal so, und habe mir dann noch die Sportschau angemacht abends, aber das war für mich dann auch irgendwie so ein, manchmal habe ich so das Gefühl, Sportschau gucken zu müssen, auch wirklich dann nicht bei The Zone oder so die Zusammenfassung, sondern Sportschau, weil ich dann so eine öffentlich-rechtliche
damit du weißt, was
Einordnung,
du für dein Geld kriegst, auch einfach.
Einordnung so. Haben wollte, so von der Sportschau, ja. Wie sie das mit Corona alles finden, so einen suffisanten Kommentar oder so, aber es war alles doch ein bisschen langweilig.
Ja, also ich hab ja das Alibi, dass ich immer sagen kann, ich muss das aus beruflichen Gründen gucken. Insgesamt 2 diese Woche Formate noch, ich glaube sogar 3, wo ich das anwende. Deswegen musste ich mir das alles in Ruhe angucken. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich noch kein abschließendes Fazit liefern kann, erst nachdem ich heute Abend dann auch emotional gebunden bin, wenn Werder Bremen spielt. Weil bisher ist das alles so Testspiele. Also, aber mal gucken. Ist nicht unser Podcast-Thema. Unser Podcast-Thema ist Hip-Hop und Rap-Musik und die Auswüchse davon. Und dahingehend auch, dass wir darüber quatschen. Ja, genau, das stimmt allerdings. Inklusive der Antworten, die wir darauf kriegen. Wir haben ein bisschen Community-Feedback und es gab ja neben Thesen, über die wir uns unterhalten haben, ja von mir einen spontanen Hinweis, nachdem ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Wer war nochmal? Ach ja, genau, der Antilopen-Gang-Song gegen Oliver Pocher. Habe ich ja mal die These in den Raum oder die Frage gestellt, wie wäre es, wenn da draußen jetzt noch ein Rap einfach mal zurückschlägt mit der Faust in der Hand, wer sollte sich wen vornehmen? Da gab es dann auch gleich so Kommentare, die natürlich dann irgendwie vorgeworfen haben, dass das ja nicht in Ordnung ist, den Aufruf und so. Aber an dieser Stelle kurz betont, es ist rein sportlich und mit einem Augenzwinkern gemeint, was ich geschrieben habe. Und entsprechend nehme ich auch die Vorschläge wahr, die wir
gekriegt haben. Ja, genau. Ich habe nämlich auch die Nachricht bekommen, dass wir damit ja quasi Rapper anstacheln würden, Prominente zu dissen. Und dass es im Grunde so wäre, als würde man dazu auffordern, dass Zeitungen nun Kritiken oder über Rapper schreiben sollten, so Disses quasi, wo ich mir dann so denke, nein, also ich gehe schon davon aus, dass Künstler nach einem inneren Drang heraus Musik machen sollten und dass Rapper den Drang haben sollten, Kritik zu äußern an jemanden, wenn sie sowas machen müssen. Und uns interessiert ja auch, wen man passenderweise dissen könnte. Also wir wollen ja Konstellationen, die irgendwo passen. Und ich glaube, wir haben auch gute Beispiele. Und ich wurde auch, glaube ich, irgendwie in die Nachricht habe ich auch bekommen, dass ich Oliver Pocher so dumm anfahre, ohne mich mit ihm beschäftigt zu haben. Ja, Ich habe irgendwann aufgehört, vor 10 Jahren mich mit Oliver Pocher zu beschäftigen, weil ich keinen Platz für ihn in meinem Leben habe.
Der, aber die Kritik ist nicht ganz von der Hand zu weisen, Herr Backspin. Kevin, das ist auch ein bisschen der Job. Ich gehöre ja zu den Menschen, die fleißig sich den ganzen Quatsch angeguckt haben, den er gemacht hat, und ich kann deswegen mit Fug und Recht behaupten, dass er nicht alle Latten am Zaun hat.
Ich habe gestern ein 10-minütiges Video gesehen, wie Oliver Pocher vom ein Livestream-Video, wie er,
hast du es dir komplett angeguckt?
Wie er vom Reichstag stand und dann mit Attila Hildmann gesprochen hat.
Und hast du dir komplett angeguckt?
Ja, also dieses Livestream-Video,
sehr,
ja.
Sehr gut. Ja, Hausaufgaben gemacht, jetzt kannst du dir auch ein Urteil darüber bilden. Und, was sagst du?
Also, sie haben irgendwie, so wie ich das beobachten konnte, versucht auf einem, also Oliver Pocher hat versucht, sich mit ihm normal zu unterhalten und ist ihm auch ein Stück weit entgegengekommen und sowas. Und aber dann waren da schon wieder so Sprüche dazwischen, wo ich so den Kopf geschüttelt habe, okay, Oliver, du wirst dich nicht ändern. Irgendwie... Genau, Attila Hildmann meinte so, ja, du hattest ja auch die Schweinegrippe oder so, ne? Und dann da hat er gesagt, ja, ich habe mich mittlerweile von der Frau getrennt. Und da war ich so, okay.
Das ist halt Oliver
Pocher. Das ist halt Oliver Pocher Humor und das wird sich niemals.
Das ist auch der Grund, warum seine Ehefrau sich dann auch immer manchmal von ihm distanziert. Aber es gibt ja, was ich ja letzte Woche schon gesagt habe, es gibt ja hier und da immer so Ansätze bei ihm, dass er da schon versucht, auf Missstände hinzuweisen. Die Art und Weise und die Umsetzung, da kann man sicherlich noch ein bisschen verbessern. Deswegen habe ich ja, wie gesagt, vorgeschlagen, dass ich dem Rapper annehmen, weil die ja Wort und Kampf erprobt sind und dann vielleicht auch entsprechend die Reaktionen schaffen könnten. Und da fand ich sehr gut, dass so Vorschläge waren wie Fettoni sollte man einen Diss-Track gegen Til Schweiger machen. Mhm. Mit gewissem Wortwitz und einer gewissen Ironie könnte das sehr interessant werden. Es wäre wahrscheinlich auch mehr entertained und es würde nicht keine Reaktion geben. Reaktion würde es aber wahrscheinlich geben von Clemens Tönnies, wenn sich Pillard
vornehmen würde. Das war der beste Vorschlag, auf jeden Fall.
Ich hab meinen guten Freund Pillow gefragt und er meinte, ich versuche es ungefähr so authentisch wiederzugeben, wie ich habe noch nie Diss-Tracks gemacht und ich werde auch nie welche machen. Dafür ist mir die Zeit zu schade. Und dann habe ich ihm den Namen vorgeschlagen, der da kam. Der Songtitel sollte Kleines Würstchen heißen und da kam nur ein müdes Lächeln und ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich glaube, die Chancen auf den Song sind relativ gering. Yassin gegen Christian Lindner finde ich schon wieder sehr interessant. Man merkt aber, dass es ziemlich viel politisch ist, was wir da so vorgeschlagen bekommen haben. Ich hatte mir so ein bisschen mehr erhofft, dass vielleicht noch das ein oder andere Popsternchen auch noch oder auch vielleicht noch der ein oder andere Influencer noch.
Du wolltest so auf die CD-Promi-Riegel, ne?
Irgendwas Entertainment, das ist schon, da ist schon überall Zunder drin, so Samy Deluxe featuring Kool Savas, das hat echt jetzt OH vor, wer es auch immer das ist, hat einen Diss gegen Xavier Nadu, Attila Hildmann und Ken Jebsen vorgeschlagen, Zündstoff, ne? Wird nicht passieren und da hätte es ganz schön geknallt, obwohl es wahrscheinlich noch mehr knallen würde, wenn Flair seinen Diss-Track gegen die Bild-Zeitung schreibt. Obwohl er das, glaube ich, nicht braucht, sondern, also deswegen, Dan geht vor, sorry, wird nicht passieren. Das macht, das macht er anders.
Glaubst du, es wird irgendwann einen All-Star-Track geben, der so ein All-Star-Axel Springer-Diss, wo so alle von Axel Springer gebeutelten Rapper sich zusammentun und so ein 16er,
na, sagen wir mal so,
16er liefern.
Und das schon Steilvorlage in Richtung späterem Thema. Sie haben jetzt ja dafür gesorgt, dass da noch einer bestimmt Lust hätte, noch mal ein paar Takte zu sagen. Aber da kommen wir später zu.
Ja.
Weiteres Feedback hatten wir zum Beispiel auch noch auf die Thesen, die wir hatten.
Ach du, ich weiß, worauf du anspielst, ja.
Dann leg los. Ich wüsste gar nicht, worauf ich anspiele.
Ach so, ich dachte, du willst jetzt, weil Josh sich aus unserem Team ja auch gemeldet hat zur letzten Woche. Und da dachte ich, ich mache jetzt mich hier schon mal ready, weil ich ja jetzt hier in die Situation komme, gleich eine Sprachnachricht abspielen zu dürfen.
Ja, kurze Ausführung wieder.
Ja, er hat sich nämlich auf die These von dir von der letzten Woche berufen. Du hattest nämlich gesagt, Deutschrap kopiert zu viel. Und es ist ja auch momentan in aller Munde. Ich glaube, es gibt ja auch andere Deutschrap-Podcast-Kollegen und Kolleginnen, die sich da auch gerade viel mit auseinandersetzen. Und Josh studiert und Germanistik, glaube ich, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und ihm ist irgendwo in einem Seminar aufgefallen, das kenne ich auch von woanders her. Und dann hat er mir so eine kleine Anekdote geschickt.
Im Studium musste ich mich mal sehr intensiv mit den sogenannten Artus-Romanen auseinandersetzen. Die gab es im 13. Jahrhundert. Das waren Versromane, also auch Lyrik, so wie Rap-Texte. Und es gibt in der deutschen Literatur, wenn man so will, keinen einzigen originalen deutschen Artus-Roman. Das sind allesamt Adaptionen des französischen Autors Chrétien de Troyes. Das heißt, man hat die Werke übersetzt, aber schon entscheidend verändert und für die deutsche Leserschaft angepasst. Also man hat die Namen eingedeutscht, man hat die Schauplätze verändert und das Ganze so an die deutsche Kultur angepasst. Der Stoff, die Geschichte und so der überwiegende Teil von dem ganzen Roman sind aber aus dem französischen Original übernommen. Und das war auch ein sehr seltsamer Moment, als ich das im Seminar gelernt habe, weil ich natürlich mal wieder nur an Rap denken konnte und sofort lachen musste und so das Gefühl hatte, okay, hier haben wir dann auch den Ursprung für das ganze Franzosenbeiten. Das nur als kleine Randnotiz zu eurem Thema von letzter Woche. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut. Schöne Grüße.
Ja, wir lernen also Deutschrap, oder es wurde schon, wir haben den Franzosen schon häufiger mal was abgenommen, was ihre kreativen Ergüsse angeht. Und ich habe extra nachgefragt, ob es denn so war, dass es gibt ja häufig deutsche Versionen oder deutsche Fassungen einfach von Romanen oder so, die dann übersetzt worden sind. Aber er meinte, nein, da, das ist ein entscheidender Unterschied. Da wurde wirklich einfach gebeitet.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Folge der Tokyo Hotel Hypes auch klar gebeitete französische Duplikate dieser deutschen Popband gegeben hat. Das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass wenn etwas erfolgreich ist, dass man dann versucht, die Erfolgsformel zu knacken und sie für sich zu gewinnen. So oder so, aber danke erstmal Joshua für den Einwurf, weil er sehr interessant ist und damit auch zeigt, dass es jetzt kein Hip-Hop-Phänomen ist, sondern etwas, was popkulturell schon immer passiert ist. Was dann aber wahrscheinlich auch noch die kleine Grenze in der These zieht, die ich damals aufgestellt habe. Aber vielleicht habe ich gleich eine These, die das noch ein bisschen konkretisiert. Ich muss mal kurz überlegen.
Ist dir eine These eingefallen?
Ja, zwei. Ehrlicherweise Real Talk, Leute. Ich habe diese Woche richtig Probleme, mir eine vernünftige These zu überlegen, weil es so viele Themen gibt, die aber alle noch nicht so themenreif sind. Und deswegen werde ich gleich, wenn wir in die Thesen einsteigen, eine sehr spontane, von der Kevin noch nichts weiß, These aufstellen. So, sind wir schon so weit? Wollen wir da schon hin?
Ja, komm. Wir waren die letzten Wochen immer so lang. Die Folgen waren so richtig lang. Sonst haben wir doch so 3 Folgen pro Quartal gemacht. Jetzt machen wir eine wöchentlich an 90 Minuten. Das nimmt Ausmaße an.
Ja, genau. Schöne Grüße. Danke an die noch zuhören. Dann steigen wir jetzt ein in die Thesen. Ich habe ja fast ein bisschen Sorge, dass wenn ich meine Thesen aufstelle, irgendwann, nur weil ich einen grauen Bart habe, von den Leuten abgestempelt werde als ein alter Nörgler. Bin ich nicht, keine Sorge. Die These, die ich aufstelle, oder meistens ist es eigentlich so, dass sie eher so eine Zusammenfassung aus allem sind, was mir zufliegt. So auch Diskussionen hier unter uns, Kommentare von Leuten, natürlich auch das Feedback, dass ich dann auch sowas kriege, die letzte These. Und das alles hat mich ein bisschen gedanklich zu der jetzt relativ spontan natürlich, aber zu der aktuellen These geführt, weil es auch mit so einer langen Diskussion zusammenkommt, die, ich muss mal ganz kurz gucken, damit ich den Namen nicht falsch sage. Ich habe mit einer Lara sehr, sehr lange geschrieben gestern. Sehr interessant, weil sie auf der einen Seite auch unheimlich nah nachvollziehen konnte quasi und mir dann nochmal also ähnliches Gedankenbild zu der These hatte, von der letzten Woche, wie ich auch. Und das hat eigentlich so ein bisschen insgesamt zu dem Punkt geführt, dass ich jetzt noch einen drauflegen muss. Lange Rede. Kevin, bist du bereit?
Ich bin ready. Ich halte mich fest hier an meinem Bürostuhl.
Ja. Rap denkt heute mehr in Charts als an die eigene Legacy.
Du meinst damit wahrscheinlich, es geht eher darum, sich die Taschen voll zu machen, als in 40 Jahren oder 30 Jahren noch auf einer großen Bühne zu stehen und sich vor 20.000 Menschen in den Karriereherbst zu begeben und mit Tränen und Rosen und Knicks nochmal vor Publikum und Co.
Ja, ich glaube, es ist insgesamt eine sehr kurzweilige Veranstaltung, in der wir uns gerade bewegen. Die Art und Weise, wie Songs entstehen, warum sie entstehen, wie lange sie halten, wofür sie gemacht sind, führt halt schon insgesamt dazu, dass es alles so kurzweilig und schnell ist, dass du gar keine Chance hast, am Ende künstlerseitig etwas aufzubauen, was lange bleibt, wenn du nicht selber versuchst, alles dafür zu tun, dass du lange bleibst.
Also wenn man, du meinst zum Beispiel, sagen wir so, es gibt Leute, die machen Musikalben, die relativ zeitlos sind, meiner Meinung nach. Und das ist für mich auch, also für mich persönlich ist das die Idealvorstellung, dass Alben geschaffen werden, die lange leben, die ich mir heute anhören kann, die ich mir aber auch in 4 Jahren noch anhören kann oder 5 oder lass es 10 Jahren sein. Und es löst was in mir aus, was ich vielleicht damals gefühlt habe oder so. Und kann sie immer noch hören. Also ich sehe das zum Beispiel bei Casper, Materia und Co. Das haben wir auch schon häufiger gesagt, dass die so vielleicht die Grönemeyers und Westernhagens und so meiner Generation werden könnten. Dass die noch mit 60 auf der Bühne stehen und die können Songs von 2011 spielen, aber halt auch noch von 2032 oder so, weil sie dann auch wieder einen guten Song geschaffen haben. Aber das sehe ich halt bei einigen, wenn wir sie jetzt mal so über den Kamm scheren wollen, Playlist-Künstlern nicht. Oder halt auch von den Künstlern, die gerade in aller Munde sind. Von der Deutschrap ist Fresher Than Je-Reihe. So, die dann vielleicht mal schnell das amerikanische Vorbild nehmen, um kurzfristigen Erfolg zu haben. Meinst du sowas?
Ja, ich glaube, damit hängt es schlichtweg zusammen. Denn die Intention, warum du Kunst machst, ist dann auch der Nährboden dafür, ob du eine Legacy aufbaust oder nicht. Und wenn es darum geht, neben dem Künstlerego, das da sein muss, das auch wichtig ist, dass du auch sehr weit nach außen tragen musst, sonst funktioniert viel von dem, was du davor hast, auch gar nicht richtig. Wenn du dann aber versuchst, das, was du da machst, schnell zu bauen, damit du schnell den nächsten Schritt machen kannst, schnell Erfolg hast und so, dann ist das ja für dich vollkommen legitim. Und dann ist es ja auch schön, wenn ein Hit daraus entsteht, den das ganze Land oder eine ganze Szene, eine ganze Community, alle Fans mitsingen können, dann hast du da so einen sehr guten Schritt gemacht. Wenn man aber etwas für die, und da geht es jetzt nicht mal mehr um Hip-Hop-Kultur, sondern auch generell für die Musikgeschichte schaffen möchtest, das ist ein sehr hoher und tiefgrabender Anspruch und der führt auch dazu, dass du Kunst manchmal machst, um sie 100-mal wieder zu verwerfen, dass du ein Album produzierst und dafür 2 Jahre brauchst und nicht 2 Wochen oder 2 Monate, dass du in Album denkst und nicht in Single. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Punkt in der Zukunft zu sehen, welche Künstler es wirklich schaffen, noch Legacy aufzubauen, damit man auch in 5 Jahren noch darüber redet.
Mhm. Ich habe den Eindruck, dass vielleicht ist es ja auch so, ich meine, Hip-Hop, das ist eine Kultur, da gibt, ne, so from nothing to something oder from rags to riches, das ist viel, es kommt ein bisschen auf die Intention drauf an, womit du Musik machst, ne? Also viele, vielleicht ist es auch so eine klassistische Debatte, also wenn du so dir anguckst, Kinder aus mittelständischen Häusern, die vielleicht Kunst oder aus höheren Häusern so vielleicht so Kunst machen, der Kunst willen, so, weil sie immer die Gelegenheit dazu hatten, aufzuwachsen. Aber es gibt natürlich auch Musiker, die durch Rap auf einmal Geld verdient hatten, das vorher nicht da war, das vielleicht auch nie in der Familie war. Und das ist vielleicht ein anderer Anspruch. Warum? Mir geht's doch jetzt gut. So, ich kann, auf einmal habe ich Geld, auf einmal kann ich meine Familie mit ernähren und Co. Und das kann ich alles mit Musik machen. Und wenn das nicht Legacy ist, was dann so? Aber das ist dann vielleicht eher so ein privater Anspruch darauf.
Aber das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Da darf man nämlich auch nicht den Fehler machen, per se immer darüber zu wischen. Weißt du? Hm. Weil der, wie du schon sagst, der Weg aus nichts etwas geschafft zu haben oder aus deinen Begleitumständen herauszukommen und dich und deine Familie daraus holen. Und wenn ist dann erstmal wichtiger und es geht nicht darum, der Kunst an sich einen Meilenstein zu hinterlassen. Ob sich das entwickelt oder ob das dann vielleicht für dich noch wichtig ist oder es wirklich einfach nur um den Kontostand geht, ist an der Stelle, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, nicht mal verwerflich. Ganz im Gegenteil. Es ist halt nur die Frage, mit welchem Etikett du es beschmückst am Ende. Ich glaube, das ist so der einzige Punkt, über den man da diskutieren kann.
Als was es verkauft wird.
Und deshalb glaube ich, dass Rap heute mehr in, vor allen Dingen aktuell, und natürlich ist das Playlist basiert, ne? Also alle Künstler und da wirklich wertfrei, unabhängig von wem der da drin steckt, dass sie, egal ob sie erfolgreich und groß sind oder auch die Kleinen, die hinterherkommen. Ich meine, ich habe jetzt mir am Wochenende wieder Think Back, Spin It's Friday durchgehört und bin einfach durch 50 Singles allein für Freitag immer noch nicht ganz durch.
Oh, es war eine richtig mittelmäßige Woche, ne?
Und da klingen einfach 25 Songs gleich und sie klingen nach einem Mechanismus, den der eine oben, der Erfolgreiche, auch macht. Und sie alle danach erzählen mir, dass sie fresh und fly sind und individuell und sie klingen alle gleich. Und das meine ich nicht. Das meine ich nicht bösartig. Wirklich nicht. Es ist einfach, da fehlt mir der Anspruch, etwas anders machen zu wollen.
Ja.
Und deswegen merkt man, dass die alle daran denken, dass sie einen Sound machen, der dafür sorgt, dass es funktioniert, dass die Klicks kommen, dass sie Geld verdienen, erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist, denke ich, aber auch etwas, was Hand in Hand geht mit deiner These von letzter Woche, Deutschrap kopiert zu viel. Ne? Es gibt auf Twitter, ne, bei dem User Corona ja auch diese Reihe, wo so, ich glaube, mittlerweile über 30 Songs zusammengekommen sind, die mehr oder weniger mal irgendwo bei einem Vorbild sich bedient haben. Und dann tauchen da, ich glaube, Enno und Zero El Mero tauchen ein bisschen häufiger auch aus als andere. Also ich weiß nicht, ob er sich die da extra rausgepickt hat oder ob sie ihm einfach häufiger in seinem Umfeld begegnen, die Mucke, aber
ja, das geht ja schon, das ging ja schon bei zum Beispiel Shindy los oder so.
Ja.
Azad, jeder hat irgendwo schon Songs gemacht, die geklungen haben wie etwas, was ein französisches Vorbild war. Die Masse und die wahrscheinlich auch die Intention dahinter ist dann noch wieder.
Genau, da liegt ja dann dieser Verdacht nahe, wahrscheinlich so Hauptsache schnell gemacht und es funktioniert. So, und aber die Gründe, die können wir uns ja nur erdenken. So, da müssten sie mal Interviews geben.
Und am Ende kommt trotzdem oft genug einfach ein sehr guter Song raus, der funktioniert und der Millionen Streams hat und erfolgreich
ist. Starke deutsche Version, sage ich ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Was hast du mitgebracht?
Meine These lautet, und das geht auch mehr oder weniger Hand in Hand mit deiner, glaube ich.
Oh,
man kann da auf jeden Fall so ein bisschen so eine Korrelation herstellen.
Dann nehme ich einen Schluck kurz von meiner
Fake Karriereende und Co. für Promo-Lügen ist peinlich. Das ist meine These für diese Woche. Und hat auch der geneigte Deutschrap-Fan merkt sofort, es hat natürlich einen aktuellen Aufhänger.
Ja, also ja? Ich muss sagen, darf ich kurz eingreifen?
Klar,
oder?
Klar.
Nee, weil ich da nämlich gut zwei Sätze zu sagen muss. Ich schätze Summer Jam sehr, ich schätze Casey Rebel sehr, aber dieses Spiel mit Teil 2 wird auf gar keinen Fall erscheinen und zwei Tage später sagt Teil 3 erscheinen und ich habe noch nicht mal genau mitgekriegt, ob es jetzt ein Unterschied, warum jetzt nicht 3 und nicht 2 und was der Grund dafür ist. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, oh,
ja,
das ist, nee,
zum Wegpennen, ey, so einfach.
Ihr macht doch erfolgreiche Sachen, ihr macht auch gute Songs, ihr werdet Millionen Menschen werden eure Songs hören. Wenn dann ihr wieder spielt, dann werden Tausende zugucken, so alles richtig. Und das ist auch hoch verdient, weil das über Jahre aufgebaute Karrieren sind, die konsequent an ihrem, dann doch auch an der Legacy feilen, in allem, was sie machen, so. Aber dann doch nicht mit so einem Element.
Das ist es nämlich. Es ist einfach unnötig, so seine Fans anzulügen. Ey, es gibt hier Differenzen im Hintergrund, das auch noch so ernst zu verpacken, nicht mal mit einem Augenzwinkern. So, es liegt an Corona, es liegt an Differenzen im Hintergrund. Maximum 2 wird es nicht geben, sagt Summer Jam auf Instagram. Und 3 Tage später kommt die Single zu Maximum 3 und im Video greifen sie es noch auf. Ich musste auch schmunzeln in der Szene, aber dennoch sagen sie da ja so, ey, Maximum, das neue Album ist so krass. Das ist nicht Maximum 2, das ist ein Level weiter, das Maximum 3. Und das ist dann ja einfach nur ein
Sitz. Ach so, stimmt,
das,
ja.
Das sagen sie so im Video, ja, aber du weißt ja dann einfach, das ist halt so ein zusammengemogelter Dialog, damit man das irgendwie verargumentieren kann, dass man diesen Move gebracht hat und damit man dann wieder die Lacher auf seiner Seite hat. So, und so wie du sagst, die beiden sind so groß und es gibt noch andere sehr gute Beispiele, die ich auch dabei habe, wo diese Promo einfach nicht nötig ist. Und deswegen ist es peinlich in meinen Augen.
Aber weißt du, welche Promo ich viel, viel geiler fand an der ganzen Nummer? Erster Part, Summer Jam, zweite Zeile, ja, wir nehmen 70.000 für eine Clubshow. Das ist Promo. Das ist die komplett einmal die Preisliste quasi gleich mit in den Song aufnehmen. Das habe ich gefeiert. Da habe ich so gedacht, ja, Mann, der ist gut. Gut gesetzter Punch, Respekt, den feiere ich.
Das gerappte PDF schiebt, ne?
Ja, der hatte so eine krass geile Ignoranz, dieser Einstieg.
Das war eh so das, was Summer Jam am besten kann, Ignoranz.
Ja, Mann, das war geil, das war cool. So, aber ich habe mir gedacht, Jungs, Nee, das, nee, mach das anders.
Ja.
Aber der Punkt ist ja auch, dann haben die so zwei, drei Freunde und Bekannte mich auch angeschrieben und sofort gefragt, hey, kannst du mir sagen, was da zwischen Summer Jam und Casey los ist? Das ist ja dann auch wieder der Punkt, es funktioniert ja. Wahrscheinlich jammern wir hier nur auf hohem Niveau, weil wir das alles schon gesehen haben und UFO 361 Beerdigungen und Kaiser Geister zwischendrin erlebt haben und die ganze denken.
Vor allem auf dem damaligen Höhepunkt seiner Karriere zu sagen so, hey, ich höre jetzt auf damit und ich mache als Kaiser weiter und 6 Monate nach seinem letzten Konzert geht's weiter. Oder nicht mal 6 Monate kam das Comeback so mit der Wave und er hat letztens im Interview mit Aria gesagt, das haben wir ja auch im Album des Monats Podcast thematisiert, dass er bei Wave vollpacken musste und er ist nicht so zufrieden mit diesem Album, vollpacken musste mit prominenten Deutschrap-Features, damit er nach dem Karriereende seine Fans alle wieder, damit er die Aufmerksamkeit wieder bekommen konnte. Das heißt also, nach einem halben Jahr Ruhe nichts wirklich mitbekommen von UFO 361, braucht er eine Platte vollgespickt mit hochkarätigen Deutschrap-Features, nicht der Kunst wegen, sondern der Aufmerksamkeit wegen, um wieder da zu sein für ein Comeback nach 6 Monaten. Es gibt Künstler, die machen 5 Jahre lang nichts.
Weißt du, also man muss ja auch vielleicht noch mal kurz ein bisschen Relation reinbringen in das Ganze, denn wir haben jetzt hier Summer und Casey am Anfang als den Impuls genommen, das war einfach dann auch der erste Gedanke, so, oh nee. Aber wenn ich mitkriege, wie Künstler verschwunden sind, weil sie Instagram-Account gelöscht haben oder alle Bilder gelöscht haben, um dann irgendwann wieder, oh, einen Monat wieder da zu sein. Also da denke ich mir immer, ey, wenn du ein guter Künstler bist, dann verschwindest du manchmal einfach für ein halbes Jahr. Machst Mucke und dann kommst du wieder. Aber ich glaube, die Mechanismen heute sorgen dafür, dass das...
Ich erinnere mich an eine Mail, die ich bekommen habe. Wir bekommen ja immer so Promo-Mails, Gott, so mit Informationen zu Releases und Co. Und dann habe ich so eine Mail bekommt zum Thema Samra, der die erste Single von seinem jetzt im April erschienenen Album rausgebracht hat. Und in der Mail stand, und da wurde so ein Insta-Post von ihm verlinkt und so, hier, schau dir diesen Insta-Post an, wo Samra mit ehrlichen Worten über sein lang ersehntes Comeback spricht. Und ich den Bimmel so, hä, Comeback, der war weg? So, und dann habe ich so kurz nachgeguckt und das sagenumwobene Comeback auf Instagram war 8 Wochen nach seinem letzten Nummer 1 Album. Also so mit Kapital und dann, also worüber das, reden wir, Dicker, hier?
Wollte ich gerade sagen, das zeigt doch aber auch die Absurdität der Geschwindigkeit in diesen ganzen Sachen drin, die dann wieder, du hast schon recht, auch ein bisschen zu meinen Themen greifen, weil einfach der Schwerpunkt, die Angst verloren zu gehen, eine ganz andere ist. Und ehrlicherweise kann ich mich an mein erstes Materia-Interview von vor 10 Jahren erinnern, wo er mir, wir waren auf der Reeperbahn, damals schon gesagt hast, er hat einen anderen Zyklus genommen. Er meinte, du musst alle halbe Jahr auf dich aufmerksam machen, sonst gerätst du in Vergessenheit. Das ist heutzutage wahrscheinlich in den 4-Wochen-Rhythmus runtergebrochen worden. Und wenn du 4 Wochen lang nichts von dir hören lässt, bist du weg. Mhm. Wenn wir dann aber sehen, dass wir 50 Singles haben, wovon ja schon so 20, 25 namhafte Künstler, also mehr oder minder Künstler sind, die, wenn man sich damit beschäftigt, einem ein Begriff sind, so formuliere ich das mal, dann ist das schon, und da kommen jede Woche neue, also das ist schon schwer, da sich durchzusetzen. Insofern,
ja, aber
wahrscheinlich auch eine unfaire These, aber seht sie bitte als Hinweis, wenn ihr PR macht, dann macht sie cleverer.
Ja, kein Fake Beef, kein nichts versprechen, keine Wohnzimmerkonzerte versprechen, die es im Endeffekt nicht geben wird.
Ja, genau.
Solche Sachen. Naja.
Es gibt richtig Ärger und den besprechen wir, glaube ich, in den News, oder?
Besser ist es.
Da gehen wir jetzt hin. Kevin, was hast du gedacht, als du diese ganze Situation Sido und Bild-Zeitung mitbekommen hast?
Bild-Zeitung, ohne alles vorweg. Unangenehm. Also mir wurde das Video auf einmal gezeigt und ich war so, oh Gott, was ist jetzt passiert? Als ich so, ich habe ohne Kontext, ich habe das Video direkt gesehen, so das Bildlogo und dann Sido am Gartenzaun. Ich war so, oh, was ist jetzt? Und unangenehm. Auf allen Ebenen unangenehm. Und für alle Beteiligten, aber auf einer anderen Ebene. Für Sido unangenehm, dass er sich durch Geister, die er gerufen hat, also ganz klar auch, jetzt mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Und es ist sicherlich auch nichts Neues für ihn als Prominenter, als Person des öffentlichen Lebens, mit sowas konfrontiert zu sein, mit Kameras, die man nicht unbedingt gerade in seinem Gesicht haben möchte, mit Kameras in privaten Situationen, Kameras in familiären Situationen, dass er da jetzt so drauf reagiert, kann ich aber auch verstehen, denn ein Kamerateam an deinem Gartenzaun, in dem deine Kinder spielen, zu einem Thema, das es nicht nötig hat, zu Hause besucht und gefilmt zu werden. So, es ist jetzt nicht so, als hätte er. Also, es sind Dinge, die kann man einordnen aus der Ferne. Dafür musst du sie du jetzt nicht vor der Haustür abfangen. Und schon gar nicht bei sich im Garten. Und das ist wirklich hart. Und vor allen Dingen, es gibt halt auch. Also, selbst Prominente haben das Recht auf Privatsphäre. Also wirklich das Recht. So, das, also laut Grundgesetz. Und das ist halt ein sehr sensibles Thema und es ist sehr unangenehm so. Und man muss es halt einfach nicht hinnehmen, so dass Teile ihres Lebens so in die Öffentlichkeit gezerrt werden, also wirklich mit Arm und Bein gezerrt werden. Die Bild hat ja geschrieben, glaube ich, dass es eskalierte, als sie ihn darauf ansprechen wollten. Sido hat gesagt, dass sie schon den halben Tag an diversen Stellen und nicht nur auf der Straße, sondern auch auf seinem Grundstück rund um den Zaun lungerten und er ihnen schon klar gemacht hat, so, er möchte darüber nicht sprechen. Und wenig später, als dann auch die Handykamera des Teams lief, kam es dann zu dieser Situation. Und also Bauchschmerzen einfach. Bauchschmerzen, wo sich das alles hinentwickelt habe, weil ich glaube, ich habe es an anderen Stellen schon gesagt in diesem Podcast. Ich bin aufgewachsen in einem Kinderzimmer voller Agro-Berlin-Sticker. Ich habe diese Sticker aus dem Shop damals gekauft und mein ganzes Zimmer, also hier meine ganze Tür war voll damit. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ich mit sehr offenen Augen beobachte. Was da gerade so passiert.
Ja, du bringst das ehrlicherweise schon alles ganz gut auf den Punkt, deswegen kann ich nicht mehr, also hier und da nur noch so zwei Zusätze dazu zu sagen, weil ich das relativ ähnlich sehe, denn die Tatsache, dass hier wieder Deutschlands größtes Medium zu Mitteln greift, die nicht der Sache dienen, sondern nur dem eigenen Nutzen an Schlagzeilen, denn die Schlagzeilen entstehen auch dadurch, dass Sido nichts dazu sagt. Und wenn du ihn fragst, möchte er was dazu sagen und er sagt nein, dann ist es journalistisch an der Stelle zunächst erstmal so zu akzeptieren und dann kann man darauf hingehend dann weiter damit arbeiten und ihn von mir aus mit seinen Aussagen konfrontieren, aber nicht News daraus produzieren, dass man wirklich hier eine Grenze überschreitet, die, wie du schon gesagt hast, nicht zu überschreiten ist. So, also am Ende des Tages hat er ja in dem Interview, woraufhin er sich ja dann auch selber noch wieder auch in seinem eigenen Livestream wieder es relativiert und wieder auch ein bisschen davon distanziert hat, einfach, ich tippe es so ein kleines bisschen, ein bisschen zu sehr Gedanken verloren in einem Rahmen geplaudert über Dinge, die wahrscheinlich da draußen mehr als nur eine kleine Handvoll sich schon mal mit auseinandergesetzt haben. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wer alles sich in seinem Leben wahrscheinlich schon mal Zeitgeist angeguckt hat. Damals diese große Mutter aller Verschwörungstheorie-Dokumentation und angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen und Fragen zu stellen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Falk hat das zum Beispiel auch schon mal hier und da betont, dass er auch mal eine Zeit lang sich da sehr, sehr tief drin verloren hat und sich eine Sache nach der anderen anzugucken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz natürlich ist, dass wenn du Zugang zu etwas hast, dass du anfängst, dich damit zu beschäftigen, weil es nun mal Trigger hat und diese dann auch bei dir Dinge auslösen. Und wenn du in einer suchenden oder in diesem Fall, wo wir uns gerade befinden, wahrscheinlich einer verzweifelten Situation bist, führt das dazu, dass du vielleicht ein bisschen intensiver und ein bisschen empfänglicher bist für Dinge. So. Und ich glaube, dieser Mix aus dafür empfänglich zu sein und dann in einem Rahmen darüber zu plaudern und dann sehr gefährliche Sachen zu sagen, wie ich ganz persönlich finde, führt dazu, dass natürlich er sich damit da einem Gegenwind gegenüber ausgesetzt gesehen hat, der auch zu Recht dann diskutiert werden muss. Mhm. Was er dann ja in seinem Rahmen, habe ich eben schon mal gesagt, aber dann auch in irgendeiner Form mal wieder angefangen hat zu machen. Wenn dann aber auch ein sachlicher Diskurs darüber entstehen würde, weil zudem ist er ja offensichtlich dann auch schon bereit, dann kann man das ja auch dementsprechend angehen. Wenn man aber sich dann hinstellt und versucht, einfach nur kurz eine Schlagzeile zu produzieren, dann finde ich, ist das falsch. Und es macht mich immer so ein bisschen traurig und ärgerlich, dass da an allen Seiten und überall immer nur der Konflikt gesucht wird, weißt du? Und ja, nicht der, dann nicht mal so wirklich der Versuch besteht, da etwas drüber zu machen, einen Dialog dazu zu führen.
Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was Sido in dem Moment absolut nicht bewusst geworden oder bewusst war, wie krass aufgeladen diese Aussagen sind und was er damit bewirkt, egal welche Intention er damit hatte, ob er sich darüber lustig machen wollte, ob er einfach nur einen Gedankenaustausch diesem Interview haben wollte. Guck mal,
es gibt ja noch den einen Punkt. Ja, genau, schön, wenn ich da reingehe, aber es gibt ja noch diesen einen Punkt, dass das, wenn sich da zwei Freunde drüber unterhalten, hey, hast du auch das Video gesehen und da wird irgendwas von Kindern und von Kinderblut und von Verschwörungstheorien und großen Mächten erzählt und sowas alles, dann ist das wie ein kleiner Kinofilm zwischen zwei Personen. Wenn aber 500.000 Menschen dabei zugucken, dann hat das Wort einfach viel mehr Gewicht. Und wahrscheinlich ist in dieser Situation Sido dem, glaube ich, schon das Gewicht seines Wortes bewusst ist, ihm dort trotzdem ist noch einmal mehr bewusst gemacht worden. Mhm. So.
Vor allem auch, was für ein Reizthema das ist.
Genau. So, ich meine, das siehst du ja wie da draußen und das zieht dann auch weit über unsere Grenzen hinaus, wie sensibel die ganze Welt im Moment darauf reagiert. Also ich von meinem ganz persönlichen Standpunkt halte nichts von jeder Art von diesen Theorien. Ich finde, das wirkt alles absurd, solange es keine, und das ist der entscheidende Punkt, fundierte Quellen dazu gibt, solange es nicht, wenn jemand davon redet, dass die Erde eine Scheibe ist, dann möchte ich gerne das Foto von dem Ende der Scheibe haben.
Das ist ja das Geile, es gibt keine.
Wo es runter geht. Und solange kann alles in dieser Welt möglich sein, aber behaupte es nicht, wenn du keine Beweise.
Ich zitiere da ja gerne Senna Gamur, die ein Ken Jebsen-Video geteilt hat und dazu gesagt hat, ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne seine Quellen nicht, aber das, was er sagt, ist interessant.
Ja.
So.
Ja, aber das ist
alle Probleme, die es damit gibt, in einem Satz zusammengefasst. Ja,
genau. Und das ist ja auch, da setze ich noch mit an, die Naivität in dem Satz, die kannst du dir erlauben, wenn du in deinem eigenen kleinen Zimmer sitzt. Aber nicht, wenn dir eine große Masse an Menschen zuguckt. Dann müsste man, glaube ich, ein bisschen mehr darauf achten, was man macht und wie man es sagt und was man tut. Das müssen übrigens auch die Leute in der Kanzlei, wie heißt der Laden? Ich wollte eine bessere Überleitung bauen, scheiße. Wie heißt die Kanzlei?
Grubman Shire,
ach ja.
Maceless and Sex, irgendwie so.
Genau. Ey,
das klingt aber auch richtig wichtig, dieser Kanzleiname, ne? Das klingt
wie direkt aus
Suits oder so.
Ja, es sind vier Nachbarn.
Partner, ne?
Ja, genau. Nächste Verschwörungstheorie, die Hacker übernehmen ja wirklich die Welt, haben ja wirklich viel mehr die Welt im Griff. Ist aber eine ziemlich krasse Nummer, wenn man sich das überlegt, ne? Was da so auf uns zukommen kann. Also zusammengefasst, Hackergruppe Revil oder
R-Evil,
irgendwie sowas, haben auf jeden Fall offensichtlich die Server dieser Kanzlei gehackt, haben zu die Kunden, Klienten, darunter sind Leute wie Drake, Nicki Minaj, Weeknd, Mariah Carey, Run DMC, Mike Tyson, Lady Gaga, also der ein oder andere Prominente hat schon mal mit denen zusammengearbeitet. Da sind 750 Gigabyte Daten verloren gegangen. Das heißt, entweder wir kriegen bald WikiLeaks und Football-Leaks mäßig ganz viel Informationen über die Verträge von Drake.
Ich hätte so Bock, in so einen Drake-Vertrag reinzugucken.
Oh, ja. Das kann ich mir vorstellen. Oder es gibt es werden 21 Millionen Dollar Lösegeld gefordert.
Ich glaube sogar, dass es mittlerweile auf 42 Millionen Dollar. Hier, Simon ist bei uns mit im Ohr. Vielleicht kannst du das mal kurz recherchieren. Ich glaube, dass es mittlerweile 42 Millionen Dollar, dass sie die Forderung erhöht haben, verdoppelt.
Und ich möchte da, also viel mehr kann man da nicht zu sagen, wenn man warten muss, was da passiert. Ich habe nur eine Frage. Warum 21 oder 42 Millionen Dollar? Warum?
Das weiß ich auch nicht.
Könnt ihr mir diese Frage beantworten?
Warum nicht 23?
Ja, warum nicht einfach 20? Warum 21? Jetzt sind 42. Das heißt ja auch, guck mal, ich habe die Theorie mir gedacht, 21, das Einzige, wodurch du durch 21 teilen kannst, wodurch kannst du 21 durchteilen?
Durch 7 oder 3.
Genau. Und 42? Das geht durch ein paar mehr. Aber es ist eine Verdopplung. Das heißt, es geht auch durch 3. Also entweder ist diese Hackergruppe 3 Personen oder 7. Ist das ein Hinweis auf die Größe der Hackergruppe? Haben Sie an der Stelle einen Fehler gemacht?
Ja, aber was ich... Das wollte ich mir noch angucken. Die haben nämlich schon einen Vertrag von Madonna geleakt. Warnung. So quasi Tourvertrag, ja, genau. Glaube ich. So nach dem Motto, wir meinen es ernst. Und die Kanzlei hat es auf jeden Fall auch bestätigt, dass es einen Cyberangriff auf sie gab. Und Leute, 2-Stufen-Authentifizierung. Bitte aktiviert das bei all euren Social-Media-Profilen, bei all euren Konten, wo ihr angemeldet seid. Lasst euch erst eine SMS schicken, bevor ihr euch irgendwo einloggen könnt. Sicher ist sicher.
Ja, genau. Ob das die Hackergruppe davon abhält, da reinzukommen, bleib mal dahingestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest ein bisschen mehr hilft. Simon gibt gerade aufs Ohr noch ein kleines bisschen Informationen. Die wollen auch noch Trump-Informationen leaken. Jetzt wird's interessant. Da sind wir wieder in den nächsten Theorien da draußen. Und Leute, es ist einfach so, es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob die Bundesliga-Saison zu Ende geführt wird. Wir wissen nicht, ob Werder Bremen die Klasse hält. Wir wissen das alles nicht. Wir wissen auch nicht so, warum es keine Hip-Hop-Rente gibt.
Wie findest du eigentlich meinen Joke, dass der HSV eine ganze Menge falsch machen muss, damit es nächstes Jahr kein Derby gibt zwischen Werder und dem HSV?
Ja, das stimmt. Allerdings ist auch so. Wo hast du das denn gesagt?
Ich habe es mal in unserer Fußball-WhatsApp-Gruppe irgendwo mal gedroppt. Aber ich glaube, da habe ich von dir nur wütende 3 Punkte bekommen.
Ja, dann habe ich es. Stimmt auch. Aber ich habe ja die Theorie, jetzt 3 Punkte gegen Leverkusen. Wenn ihr das hier hört, dann ist das ja schon durch. Aber ich sage jetzt 3 Punkte gegen Leverkusen und dann geht's rund. Du hast ja gemerkt, dass der... Ach, ich will nicht über Fußball reden. Ist nicht ganz okay. Ich habe eben meine Hip-Hop-Renten-Überleitung versucht.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob so junge Fußballer auch ihren alten Idolen eine Rentenkasse aufmachen sollten. Dann denke ich mir aber, die haben genug verdient in ihrem Leben. Und wenn sie das Geld nicht mehr haben, dann sind sie selber schuld.
Aber es geht ja um einen Solidaritätsfonds, ne? Oder was ist die Idee dahinter?
Ein Soli-Beitrag fordert Swiss Beats.
Ja, finde ich ganz gut.
Eine Hip-Hop-Rente für Pioniere fordert er. Da habe ich mir eher gewünscht, dass du da ein bisschen mehr zu sagst, weil ich weiß nicht, was das, also wie soll das funktionieren? Also mit anderen Worten...
Das wird nicht funktionieren, es geht ja nur ein bisschen darum, also der Grundgedanke ist ja der sowohl hier als auch da drüben ja auch gilt, dass die Pioniere, die Gründe dafür, dass dann Leute Erfolge feiern konnten und es zu heute tun, liegt ja trotzdem auch irgendwo 30, 40 Jahre weiter in der Vergangenheit. Und das waren Zeiten, wo die Jungs, die das gemacht haben, halt noch nicht Millionen in Verträgen mit Kanzleien abschließen konnten, sondern das alles vielleicht eine kleine Nummer kleiner war.
Ja.
Und oder auch vielleicht nicht gut beraten gewesen sind und dann ihr Geld auch wieder verloren haben. Dann sind sie selber schuld. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist ein bisschen zu romantisch.
Ja.
Dann, wer soll das denn? Also es gibt ja keinen Anhaltspunkt dafür, es gibt keinen Grund dafür, das zu machen. Aber es ist so oder so ja ein Ansatz der Kultur und damit der Generation den Respekt zu zollen, den sie verdient haben, dafür, dass es heute ist, was es ist.
Um euch nochmal final abzuholen, Swiss Beats, auch bekannt als Alicia Keys Ehemann, hat gefordert, dass es eine Hip-Hop-Rente geben sollte für Pioniere, für die Leute, die Hip-Hop quasi gestartet haben. Er hat, glaube ich, auch ein paar genannt.
Herc, Grandmaster Flash, Melly Mel,
Sugar Hill Gang. Und er möchte 1 Million Dollar für jede dieser Ikonen jeweils irgendwie organisieren, die Hip-Hop gestartet haben. Wie er das macht, keine Ahnung, ob er das macht, weiß ich noch nicht.
Nee, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Es geht damit ja auch immer im Hinweis, den Respekt in Dollarn auszudrücken. So. Denn am Ende des Tages hat ein Drake heute den Erfolg, den er hat und das Geld auf dem Konto, das er hat, auch weil er seinen Weg entsprechend gemacht hat.
Aber ab wann darf man die bekommen? Muss man die beantragen? beim, also wir hier in Deutschland haben ja das Bundesamt für Rapmusik mit Sitz im Bexman-Büro in Hamburg.
Genau, dankeschön. Ich wollte es gerade einbringen. Da kann man Anträge stellen und
martin@bexman.de ist die E-Mail-Adresse, ja, genau. Wenn ihr Anträge stellen wollt, darin.
Ja, genau. Bundesamt für Rapmusik. Sehr gute Idee übrigens. Bisher müssen wir noch weiter fortführen. Ich hatte schon vor kurzem wieder einen Ansatz, wo man es einbringen könnte. Es bräuchte auf jeden Fall so ein Institut, aber du kannst wahrscheinlich, die USA sind ja sehr, die Amerikaner sind ja in der Regel sehr spendenfreudig. Man könnte es mal versuchen. Es gibt aber was
genau,
anderes.
Genau, es wurde muss ich noch eine was dazu sagen. Es gab eine Petition vor 1-2 Jahren, ich weiß nicht mehr so recht, die sich dafür eingesetzt hat, die hat Geld dafür gesammelt, ein Crowdfunding sozusagen, dass Kylie Jenner die jüngste Milliardärin der Welt wird.
Stimmt, ja. Wie viel Geld ist zusammengekommen?
Ich weiß es nicht, aber es war viel zu viel.
Ja, ich bin... Es ist alles so absurd. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber in diesem Zusammenhang ist doch auch diese Versus-TV-Battle-Runde da entstanden, ne?
Ja, und die ist vollends an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen zufällig, weil ich dann Versus abonniert habe, habe ich so Highlights, das war dann in meinem Insta-Feed, aus so einem Versus-Battle von Ludacris und Nelly gesehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die gehen einfach live und spielen sich ihre größten Hits vor.
Richtig.
Und dann feiern die sich gegenseitig ab und erzählen noch ein paar Anekdoten, wie es damals dazu gekommen ist und so weiter. Und dann multipliziert sich deren Reichweite um ein, also dieser Versus-Channel hat knappe 500.000 Abonnenten. Und natürlich, wenn Ludacris mit Nelly live geht, dann multipliziert sich ja nochmal so die Zuschauerzahlen, weil die alle Follower mitbringen. Aber wie kann es dann sein, dass die Followerzahlen da so in die Höhe schießen? Das erklärt sich mir noch nicht. Aber coole
das kann
Sache.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich vielleicht ist es aber auch der emotionale Impuls. Ich habe mir ein paar ältere Sachen durchgeguckt. Das RZA DJ Premier Ding, das hatte ich mitgekriegt. Hab's dann aber auch alles wieder so ein kleines bisschen vergessen. Swiss Beats Timbaland, den Ursprung ehrlicherweise hatte ich nicht mitbekommen. Hatte mir jetzt auch Nelly Ludacris angeguckt, aber Erykah Badu und Jill Scott, Alter.
Ja, das ist schon eine krasse Kombination, aber mir wird sich dieser Reiz nicht so klar.
Das da Gänsehaut. Gänsehaut, wenn sie sich da hinstellt und selber ihre eigenen Songs so ein kleines bisschen mit antriggert und dieses Hochemotionale und I'm an Artist und so. Krass, Alter. Ich habe dann die ganze Zeit drüber nachgedacht, also das ist ja logischerweise jetzt, wie würde sowas in Deutschland funktionieren? Wer adaptiert das zuerst, ist die Frage. Welches Medium macht das? Und ich habe laut darüber nachgedacht, okay, wie würdest du es machen? Und wird es funktionieren? Ich weiß es nicht.
Ja, das frage ich mich nämlich, wenn gerade...
Oh, ich habe eine Idee, wir claims. Wir machen es anders, wir machen das mit Produzenten.
Mhm.
Weil die Produzenten nämlich auch noch nicht so reichweitenstark sind, wie die Künstler, für die sie produzieren.
Ich habe mir gerade überlegt, wenn so Sammy und Savage zum Beispiel live gehen und sich ihre größten Hits vorspielen und dazu ein bisschen quatschen, dann ist das sicherlich interessant, aber würde das so reichweitentechnisch in den Himmel schießen? Ich denke nicht.
Also wir können ja mal abwarten, ob irgendjemand das Ding dann auch versucht zu machen. Aber ich würde vorschlagen, es mal Produzenten in Deutschland zu machen, das könnte interessant werden. Ich sehe gerade, bei dem Battle zwischen Erykah und Jill gab es 1 Milliarde Impressionen. Außerdem sind viele ihrer Singles wieder in die Charts eingestiegen. Und das ist ein krasser Effekt. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe gestern Abend, ich weiß gar nicht warum, wie ich da angefangen habe. Ich bin nämlich andersrum eingestiegen. Ich habe auf dem Dachboden rumgeräumt und so.
Du verbringst in letzter Zeit viel Zeit auf dem Dachboden, ne?
Ja, es ist ein bisschen die Freizeit und dann habe ich da oben mal ein bisschen aufgeräumt. Das ist sehr, sehr viel da zu tun. Hab gestern noch so neue Regale aufgebaut und so, ein bisschen Ordnung reingebracht. Und da ist es immer ein Moment, wo ich hatte keinen Bock auf aktuell jetzt Charts durchhören und dann höre ich ab und zu so alte Alben durch. Und habe gestern Ready to Die gehört, Biggie Smalls, dann habe ich All Eyes on Me von Tupac gehört und so. Und so bin ich immer weitergezogen. Und irgendwann, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, ich bin bei D'Angelo Brown Sugar gelandet.
Mhm.
Und das war dann aber auch schon relativ spät, weil ich den Abend dann immer auch mit Kopfhörern durch die Wohnung gelaufen bin und immer weitergehört habe, auch beim Spielen und so. Und alter Schwede, ich hatte so einen emotionalen Gänsehautmoment, so die alte D'Angelo-Songs, alte Lauryn Hill-Sachen zu hören und sowas alles. Nee, genau, ich bin, oh, schön, ich rede gerade wirres Zeug. Ich habe gestern, das muss ich aber einmal erwähnen, ich habe gestern Rola auf Instagram zufällig gesehen, wie sie, ich glaube, Zombies oder sowas geperformt hat. Die macht dann immer so kleine Instagram-TV.
Von den Cranberries, das Zombies.
Ja, genau. Mhm. Ja, Zombies. Hat sie performt. Sehr krass. Eine der unterschätztesten Sängerinnen, die wir im Moment in diesem Land haben, finde ich. Unheimlich starke Performance. Und dann bin ich bei ihr runtergewandert. Die Alben habe ich gehört, aber ich bin nämlich über sie auf Lauryn Hill gekommen. Und weil sie Lauryn Hill einen engen Song performt hat. Und dann bin ich von Lauryn Hill zu D'Angelo, von D'Angelo zu Erykah Badu. Und ich hatte so einen, ich hatte die ganze Zeit so Goosebumps. Weil es einfach, es ist meine Zeit, das sind meine Songs, mehr Emotionen geht nicht als in diesen Song. Das ist für dich wahrscheinlich, wenn du irgendwie Frank Ocean anmachst oder irgendwie sowas. Wenn überhaupt.
Also das, da bewegst du dich ja noch in einem Zeitraum der 90er und so, da bin ich auch noch mit am Start.
Okay, aber so Cruisen von D'Angelo, alter Schwede. Ich bin kaputt gegangen gestern Abend. Und dann bin ich dann bei der Recherche auch noch auf dieses Versus TV geschlagen und hab dann Erykah Badu und Jill Scott dabei zugehört und dann war alles aus bei mir. Insofern, vielleicht ist das diese emotionale Ebene, die du einfach kriegst, wenn du fucking Icons dabei zuguckst, wie sie ihre eigene Kunst nochmal präsentieren. Das ist ja auch Nelly und Ludacris, wenn du gesehen hast, wie sie gefeiert haben und irgendwie Preise in die Kamera gehalten haben und so.
Wie Nelly sich gefeiert hat. Und da war ich aber auch so Country Grammar. Ich weiß noch genau, wie ich dieses Album bekommen habe. Das habe ich nämlich beim Fußballtraining, als wir in der Halle waren, im Winter, habe ich das von Andreas bekommen damals. So ein Rohling mit Sonntagsschrift und roten Fineliner, die Tracklist vorne drauf. Und dann habe ich nämlich Nelly rauf und runter gehört, dieses Album.
Ja, krass. Es ist übrigens, ich wusste nicht, aber es war ganz interessant mitzulesen, dass Ludacris mehr Billboard Number One Singles hat als Nelly. Ich hatte gedacht andersrum. Krass. Interessanter Fakt. Aber insofern, also ich weiß, wir beenden das, weil das führt zu nichts mehr. Guckt euch Versus TV an, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr dann mitkriegt, wer es als erstes adaptiert habt, falls wir es selber waren, Biden, dann schöne Grüße.
Starke
dann
deutsche Version, Backspin.
Dann, genau, dann wird es eine starke Emoji. Deutsche Version, die wir mit Produzenten machen. Hier, ne? So, dass ihr es schon mal gehört habt. Dann habt ihr es an dieser Stelle gehört und das ist dann Interpretation, das ist dann Hip-Hop.
Mir fällt direkt jemand ein, den wir fragen können. Egal.
Ja, wir machen das. Komm, wir biten in einer Folge, wo wir es über das Biten reden, biten wir direkt ein amerikanisches Format.
Ich möchte zu einem anderen Battle kommen, aber vorher stelle ich dir eine Frage und ich möchte einfach nur die Antwort hören, ohne Argumentation. Tupac oder Biggie? Wenn du schon dabei bist.
Boah, nee, Digga.
Doch, komm.
Beschissenste Frage. Ich schwanke regelmäßig. Im Moment gerade wieder ein bisschen mehr Tupac.
Krass, ich hätte gedacht, da aber kommt eigentlich, ein glasklares Biggie von dir.
Ja, eigentlich bin ich voll Biggie. Aber wenn du dann Tupac zuhörst, und das, ich habe All Eyes on Me gerade wieder gehört, Doppelalbum, dreimal durch. So. Und er selber aber davon rappt, fuck the legacy, I just wanna make money, dann ist es auch der Grund, warum viel das so ist, weißt du, ich meine? Mhm. Und der Typ ist schon ein krasser Motherfucker.
Fun Fact übrigens, weil Tupac ja auch damals sehr viel mit den Illuminati gespielt hat und Killuminati und Quatsch.
Ja.
Jedes Mal, wenn wir über
Verschwörungstheorien... Er lebt ja auch in Wirklichkeit auf einer Insel.
Tupac lebt auf einer Insel. Aber jedes Mal, wenn wir über Verschwörungstheorien irgendwie berichten auf Insta oder so, dann kommt so ein Kommentar, mindestens einer ist immer dabei... Oh mein Gott, Backspin, Tupac würde sich im Grab umdrehen, wenn er eure Posts sehen würde. Und ich denke mir so, alles klar.
Wieso im Grab umdrehen? Der ist doch gar nicht tot.
Ja.
Der chillt auf einer Insel und macht sich lustig über euch alle.
Worauf ich zu sprechen kommen wollte.
Oh, aber Biggie oder Tupac? Eigentlich Biggie.
Schreibt es Nico. Und warum?
Eigentlich Biggie. Ja, bitte, hier, Redaktion, macht mir eine Grafik, Biggie oder Tupac-Grafik, das klären wir mal.
Ich wollte auf ein anderes Battle zu sprechen kommen. Ich glaube, das geht auch schnell. Ich habe in den letzten zwei Wochen ja schon ein, zwei Mal über Yesins Aktivitäten auf Twitch gesprochen, die ich echt irgendwie ziemlich cool finde. Und dass es da ein Beat-Battle gab und der Gewinner des letzten Beat-Battles, für das Yesin Sample zur Verfügung stellt und dann kann man die einreichen und er kürt letztendlich einen Gewinner-Beat. Und dieser Gewinner-Beat, da passiert dann immer irgendetwas mit, wurde letzte Woche Teil eines Writing-Battles oder einer Writing-Session zwischen Döll und Henning Mai. Die beiden hatten eine Stunde Zeit, auf diesem Beat zu schreiben Jessen hat noch ein paar Regeln aufgestellt, so dass 2020 muss das Thema sein, es darf kein Satz mit Ich anfangen und man muss einmal den Namen seines Gegners, also irgendwie Henning Mai oder Döll, einmal nennen. Und
ja, wichtige Frage, Döll oder Henning Mai?
Döll. Aber ich schätze Henning Mai schon. Annemarie Kantereit ist nicht so wirklich mein Film, aber ich finde, dass diese Ausflüge, diese Genre-Ausflüge, die Henning Mai immer mal wieder gemacht hat, sei es auf Vermissen oder jetzt die Sachen, die er mit Crow oder Kitschkrieg zusammen gemacht hat, wirklich sehr interessant, sehr geil. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass so ein Rap-angehauchtes Album von Henning Mai, so ein Solo-Projekt, extrem gut funktionieren würde, denn er hat auch
bräuchte eine Menge Features. Ich glaube, die Stimme auf Dauer wäre dann, das ist so an meine Kantereit-Thematik.
Sagst du als Young Delay-Fan.
Anstrengend.
Ja, aber das haben Leute auch über Eisi gesagt. Und das hat schon Spaß gemacht. Deswegen gab's ja Denio. Es gibt da jetzt so ein Highlight, also man muss sich diesen 3,5-stündigen Twitch-Stream oder wie lange, jetzt sind halt bestimmt wieder ein paar Stunden gemacht, muss man sich nicht komplett reinziehen. Es gibt nämlich jetzt ein 40-minütiges Highlight-Video auf YouTube und das wollte ich euch empfehlen, weil das macht Spaß zuzugucken.
Grüße gehen raus, Yasin.
Safe.
Ich feiere das, was er da macht, finde ich gut. Lass uns mal ein bisschen, apropos was er macht, hat ja auch vor kurzem mal wieder eine Single veröffentlicht, zumindest als Feature. Album muss kommen, Bruder. aber lass uns noch mal ein bisschen über aktuelle Releases reden. Und ja. Da hast du mich ja schon angezählt, weil ich zu viel mitgebracht habe. Soll ich mal schnell durchrattern?
Ja, mach mal. Ich möchte jede Woche mit dir über einen Song sprechen und Nico kommt immer mit seiner halben Playlist an.
Ja, aber es gibt Gründe. Ich fange mal kurz an. Ich habe mir vier Sachen dieses Mal ausgesucht, die ich kurz euch ans Herz legen wollte. Und das sind ja auch alles keine Geheimnisse. Und ich erkläre aber kurz, warum. Den ersten, und das ist, ich war sehr angetan von Jalil und Samra, 4-5.
Ja.
45. Weil, und ich glaube, das ist das, was mir bei Samra zwischendurch fehlt, ich hier voll habe. Dieses etwas emotionalere, etwas persönlichere, etwas griffigere.
Ich will, dass man bei Samra den Hunger hört. Als damals Rohdiamant rauskam, da war ich so geflasht von ihm. Ich hatte so Bock auf ihn und ja. Und jetzt macht der 8-wöchige Karriereende.
Ja, genau. Und das ist auch gefährlich. Aber die Nummer mit Jalil und dieses Thema und diese Thermometersiedlung da irgendwo in Südberlin, wo die ist, ich vergesse das immer. Das ist auf jeden Fall, dafür steht auch 4-5, ich weiß, Entschuldigung, Leute. Das finde ich aber insgesamt ein sehr, sehr guter Song. Ich war positiv davon überrascht, deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall erwähnen. Ich war einfach genauso gut getriggert von der Laziness von Drake auf Chicago Freestyle, der genau das hat. Hast du das nicht letztes Mal so schön formuliert oder eine letzte Mal, dass du möchtest, dass Drake Songs macht, die so klingen, wie er fliegt in seinem Privatjet über irgendeine Stadt und macht da den Song. Genauso klingt diese Nummer, mag ich unheimlich gerne.
Hast du das Video dazu gesehen?
Nee, noch nicht.
Mach mal, das ist auch as Drake as it can be.
Ja, sehr gut. In einem sonst recht mittelmäßigen Mixtape, das wo ich auch aufs Album warten würde, aber trotzdem so ein paar Highlights. Das
aber wenn dir der Chicago Freestyle gefällt, dann wird dir auch die andere Single aus diesem Split-Video, das ist nämlich ein Split-Video, worüber ich gerade gesprochen habe, When to Say When, wird dir dann auch gefallen. Und
guck ich mir gleich mal.
Was gibt's noch auf dem Track, auf dem Tape, was noch gut ist? Warte, das muss ich jetzt hier gerade aus dem Kopf machen. Losses wird dir auch noch gefallen. Und irgendwas, da müsste ich aber jetzt in meine Playlist gucken, da habe ich keine Lust drauf. Mach du mal weiter mit dem Release.
Ja, nee, aber finde ich gut. Da, One to Seven. Ach ja, genau, hier, da im Dunkeln und so. Ne?
Genau.
Ja. Guck, 33 Millionen Aufrufe, alter Schwede. Ich habe euch echt, also das ist ja auch klar, ich habe euch auf jeden Fall einen Geheimtipp erzählt. Es geht mir aber nicht darum, ob es jetzt ein Geheimtipp oder nicht ist, sondern Drake. Es geht mir um die Mischung. Denn ich möchte euch ebenso ins Herz legen, das Album von Umse.
Oh, Landed. Das ist mein Geheimtipp vom letzten Drake-Tipp. Landed.
So. Ja, komm. Jetzt sind wir bei Umse, dem Drake aus, wo kommt er nochmal her? Irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ne? Auf jeden Fall mag das Umse-Ding mag ich unheimlich gerne. Das mit Nordsten Produzenten aus Virginia kommt er, glaube ich, ein amerikanischer Produzent. Sehr, sehr schöne Atmosphäre, sehr klassisch, sehr puristisch, wahnsinnig guten Megalo-Feature, was ja schon auch als Single veröffentlicht wurde und so. Das Ding gibt eine gute Kopfnicker-Atmosphäre, die ich quasi direkt angeschlossen an Ready to Die, als ich das gehört habe, hervorragend fortführen konnte. Denn doch, ich finde es gut, was er da macht, und ich mag das auch.
Was ich an Umse sehr mag und schätze, ist, dass er das wirklich sehr, er macht es sehr krass aus dem Herzen heraus. Also ja. Das ist so wirklich für die Kultur, und er versucht da aber trotzdem noch immer so für sich so einen Twist zu finden, dass es trotzdem nicht altbacken ist. Also für sich aus der Sparte heraus. Also so habe ich den Eindruck zumindest, dass er dann versucht, was Fresher zu machen, wie zum Beispiel mit Notz zusammenzuarbeiten.
Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich ihn mal, weil er ist ja unfunky as a rapper can unfunky be, habe ich ihn aber irgendwo mal, ich glaube auf dem Hip-Hop-Camp letztes oder vorletztes Jahr erlebt, wie der da auch zu einer relativ frühen Zeit die Mainstage mit bespielen sollte und einfach eine ganz, ganz große Armee an Leuten Bock hatten, ihm zuzuhören. So, das war schön zu sehen. So, das ist ein schönes Ding. Ich wollte gar nicht so viel drüber reden, aber auf jeden Fall auch mein Tipp, denn mein eigentliches Highlight von dieser Woche ist die Nummer Didi von 84. Mhm. Hast du sie gehört?
Ja, ich habe die Playlist, gestern bin ich, ich war im Zug und dann bin ich die so durchgegangen und da bin ich auch kurz hängen geblieben, weil ich so war, was ist das denn? Ach so, 84, okay. War jetzt nicht so mein Ding, aber ich glaube schon eins
krass,
der
warum das nicht? Alter?
Ich weiß nicht, ich bin kurz hängen geblieben, so, dass ich schon, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass man viele Sachen einfach im Moment so ein bisschen weiter skippen kann, weil man denkt so, habe ich schon mal irgendwo so gehört und ach, keine Ahnung, huckt mich nicht, aber da bin ich schon so hängen geblieben und dachte so, hä, wer ist denn das? Und hab nochmal geguckt, okay, 84.
Und das finde ich das Krasse daran, weil das ein Song ist, sowohl inhaltlich, da ist es die Reflexion der Beziehung zu seinem Vater, aber vor allen Dingen in der Performance-Art ist das halt nicht der auf die Fresse 84, sondern das ist die Person dahinter. Das ist emotional. Und damit bin ich ganz simpel getriggert. So, das war geil. Ich finde, es ist eine richtig starke Nummer. Und die macht jetzt schon richtig Spaß auf mehr. Ich bin gespannt, was da passiert.
Ja, das würde ich mir mal wünschen, weil in der Vergangenheit war mir das dann immer, natürlich ist das ein guter Rapper, aber es war mir dann immer ein bisschen zu sehr der gleiche Film. So, St. Pauli, Straße und so weiter. Ja, aber das habe ich auch schon alles dann so häufig gehört und es hat sich für mich ein bisschen auserzählt. Aber wenn es so losgeht, dann...
Ja, dann musst du dem auch mehr Chance geben. Also nochmal reinhören. Ich gucke das Video von Drake an und du hörst dir die Single von 84 noch dreimal an.
Okay, das ist fair.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe Airwaves mitgebracht von Paschanim. Das für mich hat große Ambitionen auf den Sommerhit 2020.
Warum?
Ach, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, also der Beat hat mich krank überrascht. So, der hat mich ein bisschen von der Seite erwischt, aber dann hat er mich auch, weil das ist immer so, diese Four-to-the-Floor-Beats, das ist schon ein bisschen... Das ist großes Risiko, ob mich das dann packt oder nicht, ob ich es schnell cringy finde oder so oder gar nicht mag und dann ist es weg. Aber Pascha kriegt mich einfach durch, der setzt seine Stimme sehr gekonnt ein. So dieses ruhige, so der kriegt mich irgendwie. Dann ab und zu mal so eine coole Formulierung, die mich zum Schmunzeln bringt, so Boxershorts aus Türkei und so, das kriegt mich. Und dazu dann, wenn man dann direkt mit dem Video einsteigt, das hat einfach eine super Ästhetik, so wie er in allem, was er tut, Fotos, Videos, sei es auch nur ein Instagram-Post, alles ist ästhetisch bei ihm und sieht gut aus, dann hast du mich sowieso gleich, dann geht mir der Song doppelt so gut rein, aber funktioniert für mich auch ohne Video.
Und das finde ich ganz interessant. Ich hatte ja ein bisschen in einer unserer Backspin-Gruppen ja ein bisschen Diskussion, mich ein bisschen darüber ausgetauscht, weil ich nämlich schon auch voll fühle, dass da viel in Atmosphäre durchs Video mit transportiert wird. Ich die Performance-Art fast einen Tick zu monoton finde, aber dieses kleine Gang-Gefühl, es könnte auch mit dem Moped und so, es ist sehr französisch.
Findest du?
Ja, Dicker, voll. Das ist also die Trikots, die Vespa, das Zusammenstellen.
Ach so,
die Gang,
das meinst du so. Ja, das sieht schon alles, ein bisschen nach Marseille aus, aber es ist die Kreuzberg-Edition, das muss man schon sagen.
Ja, ja, ist voll, das Sisu-Trikot. Dafür hat er gewonnen bei mir, ne? Also, dass du, wenn du so jung bist und 2020 den größten Fußballer aller Zeiten huldigst, Ja. Backdrop. Dann hast du mich auf jeden Fall auch gewonnen. Ich muss auch gestehen, ich beobachte das nicht so intensiv bei ihm, habe aber so festgestellt, nachdem ich den Song mir angehört habe, dass ich die alten mir nochmal anhören wollte und die auch alle kannte und auch da jedes Mal dieses Gefühl hatte von. Und als ich dann noch gesehen habe, dass Stickle produziert, dann merkst du halt auch, da ist, also ich da hat alles Hand und Fuß, was die da machen.
Ich habe am Wochenende ein Meme gesehen. Kennst du dieses Meme, wo jemand so sich die Hände reibt und so um die Ecke guckt, so ein bisschen fülligerer schwarzer Typ und so die Zungenspitze so leicht rausspringt, so nach dem Motto so, den kralle ich mir jetzt. Und da drüber stand DJ Stickle, wenn ein Untergrundkünstler viral geht. Der hat ja jetzt in Vergangenheit jetzt schon Young Huren und auch Apache relativ früh produziert, wo man sich dann denkt, so okay, diese Künstler kommen quasi aus dem Nichts um die Ecke, warum ist Stickle direkt da dran? Der hat seine Augen und Ohren, glaube ich, überall.
Hausaufgaben gemacht.
Ja, aber
bevor wir zu den Hausaufgaben kommen,
ich möchte noch was an, warum du hier die Videos auch gut findest, ne? Also das gilt ja auch für diese ganze Playboys Mafia, nennen die sich diese Crew, das ist Simba, Pashanim und auch der Producer RB. Simba zum Beispiel studiert Regie in Babelsberg und Pascha hat auch gesagt, dass er gerne Regie studieren möchte. Demnächst. Also das macht schon alles Sinn. Die führen auch die Regie zu ihren eigenen Videos und so.
Gute Teamzusammenstellung. Und ja, sie kriegen es hin, eine sehr coole Atmosphäre, also eine Gesamtstimmung aufzubauen da. Ich finde das gut. Ich bin gespannt. Also eine gute Wahl von dir. Jetzt aber Hausaufgaben. Schöne Hausaufgaben, die wir diese Woche hatten. Willst du anfangen oder soll ich?
Fang du mal an.
Yonkers, Tyler, the Creator.
Ja.
Und
hat mich damals fertig gemacht. Wirklich fertig gemacht.
Warum? Mich fertig gemacht oder dich?
Nee, mich. Ich fand's so geil. Mit Anfang 20.
Ja, genau. Und das, ich glaube, da gibt es ein ganz entscheidendes Element bei der ganzen Sache. Dass Tyler, the Creator, ich hab ein paar Auftritte in den letzten Jahren gesehen und ich nehme den wahr als einen krassen Künstler, für sein Alter unheimlich auch inspirierend, das verstehe ich schon mit allem drum und dran, aber diesen ganzen Wahnsinn, der irgendwo, das ist ja schon 10 Jahre her, ne? Diese Odd Future Gang, weißt du, das alles, was da entstanden ist, ich glaube, dazu war ich damals zu weit weg von, also oder zu wenig empfänglich dafür, einer Skateboard-Gang aus Kalifornien zu folgen und ganz viel Wahnsinn rund um T-Shirt-Releases und sonstiges zu zelebrieren.
Das ich habe ein Shirt, das habe ich in Hamburg gekauft damals, 2012 oder 11, glaube ich, das war das erste oder zweite Deutschlandkonzert von denen. Und das war ja so ein großes Kollektiv, man kann vielleicht gut den Vergleich zu Brockhampton jetzt heutzutage ziehen. Und ich weiß noch, ich hatte da dieses Shirt gekauft und das Konzert war krank und Frank Ocean war leider nicht dabei und Earl Sweatshirt auch nicht. Earl hing noch der war ja auf so einem Art Erziehungsheim auf einer Insel damals, der durfte nicht mit auf Tour, war noch zu jung für. Und Frank Ocean gerade zu dieser Zeit, da war so kurz vor Durchbruch und Coldplay hat ihn mit als Support Act ihre Welttournee genommen. Deswegen konnte er bei der Odd Future Tour nicht dabei sein, was ich natürlich sehr schade fand. Aber da habe ich dieses Shirt gekauft in Hamburg und war dann 2 Jahre später so nochmal auf dem Earl Sweatshirt Konzert in Köln. Und da hatte ich natürlich das Shirt an, wie es sich für einen Fan gehört. Und da sagt der Mercher zu mir, you wearing the shirt? I would frame that shit. Und da war ich so, oh, natürlich mein Fanherz erobert. War ich natürlich ganz stolz, dass ich dieses Shirt habe. Und ich weiß auch noch, wie wichtig es mir war, so 2012 oder so, dass eine Freundin, die gerade in Kanada war, dass sie mir so ein Odd Future Cap mitbringt oder mir zuschickt, weil das gab es hier nicht. Und habe ich noch.
Das, kannst du die Faszination der Gang erklären?
Ich glaube einfach, da kam viel zusammen. Also Tyler, ein stokiger Typ, der in der Schule wahrscheinlich nicht der coolste war, aber und auch ein bisschen nervig wahrscheinlich, einfach mit seiner hibbeligen, aufgedrehten Art, aber ein unfassbares Mastermind. Die Videos von denen sahen krass aus. Frank Ocean, der queer ist und R&B macht und dann quasi, der ist ja wirklich so, er macht ja so Lovers Music, so Baby Music, Baby Making Music, so nennt man das ja, glaube ich. Und der trifft dann natürlich einen bestimmten Nerv. So, und gerade noch vor 10 Jahren. Und das hat alles sehr besonders gemacht, dieses ganze Kollektiv zu sehen, wie die frei drehen, aber halt auch was auf dem Kasten haben und Mode beeinflussen, Videos beeinflussen, aber auch Musik. Und wenn man sieht, wie sich Tyler entwickelt hat, wie sich Frank Ocean entwickelt hat, ist das schon sehr eindrucksvoll.
Ich fand damals diese ganze Energie, die da heraus entstanden ist, also für mich schwerer zugänglich. Mhm. Der Song ist aber ein scheiß Brett. Und insofern ist es sehr, sehr geil. Du hast das ja eben gesehen. Ich habe ihn ja direkt nachdem ich die Hausaufgabe gekriegt habe, habe ich ihn mir nochmal angemacht, habe ihn da nochmal gehört. Dann jetzt am Wochenende nochmal und eben gerade nochmal wieder angemacht. Und du verfällst jedes Mal, ich würde fast behaupten, man erkennt am Kopfnicken, dass man Yonkers hört. Und das ist schon ziemlich krass, so inklusive dieser Ästhetik des Videos. Das ist ja eine, die er bis heute perfektioniert hat, wenn du Live-Shows guckst. Ich glaube, vor 2 Jahren oder letztes Jahr auf dem Splash-Festival habe ich mir auch die Show angeguckt, auf der kleinen Seebühne da.
Oh, das war krass, wo er auf dieser LED-Videowand hinter sich und so, ne?
Genau, wo also sehr viel Ästhetik, sehr viel künstlerischer Ansatz. Und damit dann auch automatisch aller Respekt für das. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch die Kunst auch immer noch ein kleines bisschen anders wirkt. Mhm. Und wenn du denn heute, ich glaube 2011 ist das Ding ja auf Goblin, auf dem Debütalbum von ihm, glaube ich, rausgekommen, ne? Wenn du jetzt 9 Jahre, also fast 10 Jahre später die Nummer hörst und immer noch das Gefühl hast, ja Mann, so entstehen Instant Classics. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese minimalistische Art oder dieses Minimalistische von diesem Song dazu führt, dass dieser Song auch noch in 10 Jahren, auch noch in 20 Jahren immer noch funktionieren wird. Also es ist ein Masterpiece, ganz großartige Nummer. Ich war auch sehr geflasht, die da beim Hören.
So geht's mir, wenn ich Goblin höre, so wenn du zum Beispiel deinen Dachboden entrümpelst und dann einen alten
alte CDs. Mein Ready to Die, ne?
Ja, so ähnlich.
Ja, aber es ist ein sehr schönes Stück Hausaufgabe gewesen, das ich hier gekriegt hatte. Das war gut. Deins war ein bisschen schwerer zu erarbeiten, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, also weil es mir, also ich sag erstmal, worum es geht. Es ging um den Song Ein anderer Ausflug von MC René. Und MC René ist natürlich eine Person und ein Künstler, zu dem ich viel sagen kann, weil er eine ziemlich bewegte Karriere hat. Ich denke, das kann man so sagen. Und ja auch nicht auf den Mund gefallen ist und auch sehr viel und gerne erzählt zu dieser Karriere und das, was eigentlich auch immer interessant ist. Man kann ihm sehr gut und lange zuhören. Aber bei dem Track hat es mich so ein bisschen verloren. Es kommt auch aus seinem ersten Album Renevolution von 95. Und das ist für mich das war ein bisschen monoton für mich. Ich kann es auf kompletter Tracklänge ihm schwer zuhören. Irgendwie. Es geht halt um Ausflug, was natürlich sehr gut zu seiner Bahncard-Karrierezeit passt.
Später.
Ja, genau.
Der Song ist halt ungefähr 20 Jahre vorher. Aber dazu muss man es auch vielleicht ein kleines bisschen einordnen. Also MC René war gerade so in Anfang der frühen 90er aus der neuen, sogenannten auch neuen Reim-Generation, also aus der neuen Generation der Rapper, die da gekommen sind, wenn dann der MC René und Eisfeld nebeneinander auf einer Couch saßen und von mir aus auch noch ein junger Stuttgarter dazwischen waren. Weißt du, dann waren alle eigentlich einig, dass MC René, das ist der Typ. Das ist der Rapper. Das ist der, der die nächsten Jahre Deutschrap dominieren wird, weil er einfach der krasseste Rapper war. Und Renevolution klingt vielleicht 25 Jahre später dir zu monoton an einer Stelle, ist vielleicht nicht ganz ausproduziert, was auch immer, aber es ist ein zeitgeschichtliches Stück, weil es, ich glaube, von der neuen Generation fast das erste Album war, das gekommen ist. Also alle haben EPs gemacht und so, aber Kopfnicker kam später, Stieber Twins kam später, Absolute Beginner kam später, Freundeskreis kam später. MC René war vorher schon da. Und dieses Album ist insofern ein wunderbar schönes, wichtiges Stück Zeitgeschichte. Feiert gerade 25-jähriges Jubiläum. Und da war es mir natürlich auch wichtig, hier, und deswegen fummel ich wieder mit meinem Handy rum, hier auch ihn mal zu fragen, ob er uns was dazu sagen kann. Und deswegen habe ich was mitgebracht.
Der Song Ein anderer Ausflug wurde circa im Jahr 1994 produziert von Martin Stieber, Martin und Christian Stieber. Auch im Zuge der Produktion für mein Debütalbum Renevolution. Interessanterweise ist das auch im Chorus, der Christian Stieber da mitbackt. Ich hoffe, dieser Ausflug bewegt dich, das so ein bisschen synkopisch. Die waren die ganze Zeit mit in der Booth und haben praktisch die ganze Produktion begleitet, wurde in Heidelberg recorded und habe parallel praktisch den Text geschrieben. Der Song hat inhaltlich so ein bisschen dieses Thema Coming of Age. Es geht um Freundschaft, es geht um Aktionen, die man zusammen als Freunde erlebt hat, dass auch über den Hip-Hop hinaus so eine Art familiärer Zusammenhalt entstanden ist, über gemeinsame Interessen wie Musik, Sport. Und von daher ist das halt so ein bisschen so ein schönes Relikt eines letzten Hip-Hop-romantischen Sommers, bevor es Business gab.
Ich hab dir leider die Sprache vertauscht, weil er gleich noch was zum Album sagt, aber das beschreibt den Song sehr gut. Ich mochte den damals nämlich gerne, weil das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon bei der letzten Songauswahl von dem Blumentopf. Das ist ein, es war die Zeit, in der Rapper natürlich auch Geschichten erzählen haben und noch dieses Geschichten erzählen und das in Texte packen, auch noch ein kleines bisschen seine Findungsphase hatte. Und auch da war René in meinen Augen zu dem 95er Zeitpunkt, wo das ganze Ding hier rausgekommen ist, führend und war sehr gut da drin, die Geschichte, die er erzählen wollte, zu erzählen. Und das mochte ich an diesem Song so gerne, deswegen habe ich dir den mitgebracht, weil es für mich, also es gibt noch so zwei, drei andere auf dem, aber spüre diesen Groove und so, sind fast ein bisschen zu cheesy.
Oh yeah, spürte diesen Groove.
Ja genau, den hätte ich auch nehmen können, dann hättest du die, ich meine, dass Sido Respekt für spüre diesen Groove von MC René gibt, mit dem eigenen Intro bei Headrush im Studio. Das ist ja auch schon Hommage genug dafür, dass das hier kein Fallops ist, dieses Album, sondern dass das im Zweifel sogar jemand wie Sido getriggert hat.
Das finde ich ja eh sehr faszinierend an MC René, dass er jemand ist, der mit seiner Art Rap aber auch schon immer es geschafft hat, eine gewisse Straßenrapper oder Rapper, die er für die Straße rappen, so zu triggern, wenn er sie beleidigt hat, dass er sich ja sogar Beefs mit denen leisten konnte auf Track-Ebene und dass sie darauf reagiert haben. Also wenn ich mir Azad, Savage und so weiter, es hat sie so gestört in ihrer MC-Ehre, ja, ne, genau, weil das. Azad und Savage halt auch sehr technische Rapper sind, dass sie der MC René da mehr als ernst genommen haben und sich da nicht einfach so anflaumen lassen wollten.
Und da wollte ich gerade sagen, das ist mehr Huldigung kannst du ja gar nicht kriegen, weil dann bist du ein echter MC. Und das war MC René nochmal. Das Ganze ist, wie gesagt, auf diesem Album und da gibt es vielleicht auch noch was zu sagen. Ich muss noch kurz überlegen, ich habe die Sprachnachricht jetzt vertauscht. Ich spiele mal einfach ab, was René mir noch mitgebracht hat.
Der Song Ein anderer Ausflug wurde circa im...
Den haben wir schon, sorry, den hier.
Interessanter Side-Fact zum Album Renevolution ist die Version Was wird morgen sein auf dem Instrumental von Bro Birdie ist eigentlich gar nicht die echte, originale Version. Die originale Version von Was wird morgen sein, die ist jetzt wieder aufgetaucht, wurde ursprünglich produziert von Marius Number One. Der konnte sich dann im Zuge der Verhandlungen nicht mit Akim Walter einigen. Somit hat er praktisch sein Beat zurückgezogen und ich habe den Text dann über ein Beat von Ro Birdie eingespittet. Die Version ist aber aufgetaucht und die werden wir auch nochmal veröffentlichen. Ist ein anderer Beat, aber interessanterweise auch dann das Original eingerappte, datiert auf den September 1994. Ja, im Zuge der ganzen Situation, die vorherrscht, natürlich echt fast schon prophetisch. Und ich werde da wahrscheinlich nochmal eine neue Version draus machen. Oh, jetzt kommt meine Tochter.
Ich merke schon, dass ich leider die Spannung hier ein bisschen vertauscht habe. Aber lustiger Fun Fact, Was wird morgen sein, wäre auch ein Song gewesen, den ich ins Herz gelegen hätte, denn in dem geht es so ein bisschen um das, was, wie er schon sagt, versucht die Zukunft ein bisschen zu lesen, ein bisschen Sorge vor dem, was da passiert und deswegen aktueller denn je.
Ja, ich saß ja auch gestern im Zug, als ich mir diesen Song angehört habe, also Ein anderer Ausflug, und es geht ja am Anfang auch darum, ne, dass er sich in den Zug setzt und Kopfhörer auf, denn die Fahrt wird lang sein. Und es war gestern das erste Mal, ich pendel hier und da, das erste Mal, dass die Züge wieder so richtig voll waren. So richtig voll. Ansonsten waren sie echt immer sehr, sehr leer und alle saßen brav mit schön viel Abstand voneinander auf ihren Fensterplätzen. Ja. Und jetzt geht's los. dass es wieder so langsam Normalität annimmt und keiner so richtig weiß, weil er auch niemanden fragen möchte, ob er sich jetzt neben jemand anderen hinsetzen kann, geht's wieder los, dass die Züge voll werden. Und es war auch schon ein bisschen unangenehm. Und dann alle haben Masken getragen und dann merkt man auch, dass die Luft schnell stickig wird in so einem vollen Waggon. Und ja, es war eine lange Fahrt. Also ich konnte es sehr fühlen. Ich mache die Hausaufgabe auch immer am Schluss meiner Recherche für den Podcast und ich hatte so langsam keine Lust mehr auf die Fahrt. Und es war eine lange Fahrt.
Ja, aber es freut mich zu hören. Dann hat es da ein bisschen getriggert. Das Ganze ist, wie gesagt, 25-jähriges Jubiläum dieses Albums und das kann man jetzt neu käuflich erwerben. Letzte Worte von René.
Renévolution nähert sich seinem 25-jährigen Jubiläum. Und ja, 25 Jahre her, Vierteljahrhundert. Ich hatte ja im Zuge meines Renaissance-Albums ein Repress. Und ja, habe irgendwie ganz viele Renévolutions jetzt verkauft. Die konnte man oder kann man jetzt noch bei mir bestellen mit persönlichem Widmungswunsch und gehen weg wie geschnittene Dönerbrote.
Also, letzter Hinweis an dich, Kevin, ne? Tu was Gutes für die Hip-Hop-Kultur, kauf dir ein Renévolution-Album bei MC René mit persönlicher Widmung.
Okay, vielleicht mache ich das. Willst du noch meinen Lieblings MC René-Funfact hören?
Na, hau raus.
Er hat mal Erotikfilme synchronisiert. Also für deutsche Sprache. Er war der deutsche Synchronsprecher für Pornofilme. Ich habe mal einen Podcast mit ihm und Roger aufgenommen letztes Jahr und da sprechen wir unter anderem darüber ein bisschen.
Gönnt euch. Gönnt euch den Podcast. So abwegig. Und dann vielleicht auch noch seine Arbeit als Synchronsprecher. Abschluss ist eine neue Hausaufgabe. Hast du was mitgebracht?
Ich hatte nicht so wirklich eine Idee, was ich dir mitgebe und ich habe mir jetzt während...
Gibt ja auch kaum Musik da draußen, ne?
Richtig, während dieses Podcasts habe ich mir so zwei Optionen jetzt hier...
Ach, hast du so auf spontan jetzt einen oder was?
Auf meinen Notizzettel hier geschrieben.
Ja, sag wie es ist, du hattest keine Ahnung, Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt
nee. Ich habe hier das Medium-Magazin liegen mit Juan Moreno auf dem Cover, der Journalist des Jahres geworden ist und ich krickel hier immer so drauf, ich habe mir so ein Bushido B als Tattoo ans Hals gemalt und so die Post Malone Face Tats hat er und so und da sind jetzt zwei, nee, doch ganz kurz kann ich es machen.
Oh Gott.
Und ich habe mir hier zwei Tracks notiert, die auf deinen Dachboden anspielen oder und auf unsere heutige Folge. Möchtest du lieber eine Anlehnung an die Versus-Battles, über die wir vorhin gesprochen haben, oder an D'Angelo, über den du vorhin so geschwärmt hast?
Versus-Battles.
Dann kriegst du Okay von Melbeats, Sammy Deluxe und Kool Savage.
Was ist denn da das Battle? Okay.
Naja, ich habe gedacht, welche beiden Ikonen könnten hier ihre Tracks abspielen, ihre Hits und darüber sprechen. Und dann bin ich auf Savage und Sammy gekommen. Und
was wäre denn die andere Alternative gewesen?
Bei D'Angelo?
Ja.
3,5 Minuten von Dendemann.
Ich nehme 3,5 Minuten von Dendemann.
Okay.
Darf ich dann tauschen?
Ausnahmsweise.
Nee, oder doch? Was sagst du? Ich habe mich entschieden, schade.
Okay.
Aber es ist, lass mal. Wir lassen es dabei. 3,5 Minuten ist sehr, sehr stark. Aber ich nehme okay. Maybe Twitching Sammy Deluxe. Du kriegst von mir, sagen wir, wie es ist. Ich habe einen grauen Bart. Ich bin schon ein paar Tage dabei.
Ja, und du musst auch aufpassen. Nico trägt nämlich gerade für die Podcast-Hörer, nicht die, die auf YouTube dabei sind, trägt eine graue Cap und einen grauen Hoodie. Und bald bist du so Ton in Ton.
Wie so ein grauer Bart.
Wie ja. So eine
ich ergraue. Index,
wie ein Chamäleon. Ergraue.
Ja. Ich hab was, also es ist ein Album gerade den 30. Geburtstag gefeiert hat. Und jetzt das Wochenende. Und auch da bin ich hängen geblieben und auch das habe ich mir angehört. Und deswegen kriegst du von mir Ice Cube mit dem Song America's Most Wanted vom Album America's Most Wanted von.
Okay.
1990. Ganz wichtig, Americas mit 3K. Eigentlich, und das
klingt nach politischem Impact.
Ja, nee, gar nicht unbedingt. Ja, auch so. Aber es hat noch eine andere Note da drin. Eigentlich wollte ich dir den Song Nummer 2 des Albums geben, aber das hätte zu viel Erklärung bedarf. Deswegen ist es Song Nummer 3. Und wir reden nächste Woche darüber, was das alles zu bedeuten hat.
Okay. Dann können wir jetzt endlich in den Montag starten, oder?
Ist noch irgendwas oder hören wir auf?
Nö, ich bin durch.
Okay, danke, reicht. Leute, war mir eine Freude. Backspin Stammtisch, bis nächste Woche. Ach, ich habe vorhin einen Kommentar gelesen. Wir vermissen Marvin. Marvin, wenn du das hier hörst, ne? Melde dich.
Ey, und nächste Woche mit Zino. Übrigens.
Oh, stimmt, Zino ist dabei, ne? Geil. Ich freue mich.
Also es wird um Berliner Untergrund gehen, wahrscheinlich.
Da wird er uns mal erzählen, was so wirklich wichtig ist. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.